Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick, heute am 22. August. Im Fokus meines Gesprächs mit unserem Chefvolkswirt Holger Schmieding stehen diesmal Konjunktur und Wachstum in Deutschland und Europa. Mein Name ist Klaus Niebe und ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Holger, lass uns zunächst einmal zurückschauen. Wenn du die derzeitige Lage in der Eurozone vergleichst mit dem, was du zum Jahresbeginn erwartet hast, was hat sich geändert?
Klaus, insgesamt ist die Eurozone erheblich besser durch den Winter und das erste Halbjahr gekommen als befürchtet. Im Schlussquartal letzten Jahres, das Ergebnis war noch nicht bekannt am Jahresbeginn, stagnierte die Wirtschaftsleistung, es gab keinen Rückgang. Im ersten Quartal hatten wir in der Eurozone ein Plus gegenüber Vorquartal von 0,3%, also spürbares Wachstum. Im zweiten Quartal ebenfalls ein solides Ergebnis mit 0,3% gegenüber Vorquartal. Wenn man das jedes Quartal hat, 0,3% gegenüber Vorquartal, dann gibt das für das Gesamtjahr eine Wachstumsrate von 1,2%. Das ist besser als ursprünglich gedacht. Das entspricht in etwa dem Trendwachstum der Eurozone.
Im Rückspiegel sehen wir also für die Eurozone insgesamt ein erfreuliches Bild. Aber was sagt der Blick nach vorne? Können wir auf weitere positive Überraschungen hoffen?
Nun, wahrscheinlich nicht. Insgesamt hat sich der Ausblick etwas eingetrübt. Wir erwarten für die Eurozone auch für den weiteren Jahresverlauf Wachstumsraten in etwa so, wie wir sie im ersten Halbjahr hatten. Ursprünglich zum Jahresbeginn hatten wir gedacht, okay, der Start ins Jahr wird nicht so gut, da sind wir positiv überrascht worden, aber wir hatten auch gesagt, dass dann im zweiten Halbjahr das Wachstum an Schwung gewinnt. Jetzt sieht es so aus, als würde das Wachstum in etwa auf dem Tempo bleiben, das wir bereits im ersten Halbjahr erreicht hatten. Es gibt sogar gewisse Risiken nach unten, weil einige Frühindikatoren mittlerweile etwas abrutschen. Also alles in allem positive Überraschungen im ersten Halbjahr, aber fürs zweite Halbjahr zeichnen sich gewisse Abwärtsrisiken ab, zumindest keine positiven Überraschungen. Wenn man das Gesamtjahr betrachtet, dann allerdings ist unsere Prognose für Wachstum Eurozone 2024 jetzt 0,8%. Sie war zum Jahresbeginn 0,7%, also alles in allem bisher noch die Vermutung, dass das Jahr insgesamt ein klein bisschen besser wird als ursprünglich gedacht.
Holger, bisher haben wir über die Eurozone insgesamt gesprochen. Kommen wir jetzt zu der für Deutschland besonders spannenden Frage. Welche Unterschiede gibt es zwischen den Mitgliedsländern? Deutschland schneidet dabei im Wachstumsvergleich nicht besonders gut ab, oder?
Klaus, ja, leider ist das so, dass Deutschland im Wachstumsvergleich nicht besonders gut abschneidet, um es vorsichtig auszudrücken. Das Wachstum in Europa findet bisher ohne uns in Deutschland statt. In Deutschland war die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal sogar ganz leicht 0,1% niedriger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Zum Jahresbeginn hatte ich etwas mehr erwartet. Konkret hatte ich vorhergesagt, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im zweiten Vierteljahr 2024 um 0,1% höher statt um 0,1% geringer sein würde als ein Jahr zuvor. Das hört sich nicht nach großen Unterschieden an, es ist aber doch bereits eine gewisse Enttäuschung. Insgesamt tritt die deutsche Konjunktur seit dem Frühjahr 2022, also seit 2 Jahren jetzt, auf der Stelle. Als kleines, wirklich nur sehr kleines Trostpflaster, damit sind wir nicht ganz allein in Europa. Das gilt nämlich auch für die ebenfalls sehr stark vom Welthandel geprägte Wirtschaft Schwedens.
Bevor wir näher über Deutschland sprechen, lass uns kurz auf andere Länder der Eurozone blicken. Dort ist es besser gelaufen, oder?
Ja, eindeutig. Zumeist sogar besser als erwartet. Eine ganz einfache Art, sich das vor Augen zu führen, ist ein Blick auf die Prognosen, wie wir sie jetzt haben für das Gesamtjahr 2024 und wie sie zum Jahresbeginn waren. Für Frankreich erwarten wir jetzt für 2024 insgesamt ein Wachstum von 1,2% statt 0,9%, wie wir zum Jahresbeginn gesagt hatten. Und das trotz der politischen Probleme Frankreichs, die wir sicherlich in kommenden Wochen mal wieder diskutieren müssen. Für Italien hat sich die Wachstumsvorhersage von 0,6 auf 0,9% erhöht und ganz besonders auffällig für Spanien von 1,4 auf 2,8%. In Lateineuropa läuft es gut und in Griechenland, das ja streng genommen nicht zu Lateineuropa gehört, sieht es sogar noch besser aus als in Spanien, wobei wir für Griechenland nicht ganz präzise Prognosen veröffentlichen, sondern nur einen Trend aufzeigen und der sieht für Griechenland eben sehr erfreulich aus. Für Deutschland dagegen, naja, es zeichnet sich für dieses Jahr nur Stagnation ab. Zum Jahresbeginn hatten wir noch auf ein Wachstum von 0,6% gehofft. In unserer jetzigen Prognose steckt dann auch die Vermutung drin, dass im zweiten Halbjahr 2024 die deutsche Wirtschaft zwar ganz leicht, aber wirklich nicht viel wachsen wird.
Holger, vor vielen Jahren gab es die Diskussion über eine mögliche Trennung des Euros in die Nord- und Südhälfte. Nun hat sich das Bild offenbar deutlich geändert. Woran liegt es, dass es in Südeuropa so viel besser läuft als in Deutschland? Ist das nur die deutsche Schwäche, die eben andere Länder besser aussehen lässt? Oder haben diese Länder auch eigene Gründe für ihr vergleichsweise gutes Abschneiden?
Klaus, es gibt vier große Gründe, warum es in Südeuropa deutlich besser aussieht. Zum Ersten, die Reformen in diesen Ländern nach der Eurokrise zahlen sich aus. Sie sind strukturell deutlich stärker geworden als früher. Ganz besonders Griechenland, aber auch Portugal und Spanien. All das Gerede, du hast es bereits erwähnt, all das Gerede während der Eurokrise, dass diese Länder nicht in eine Währungsunion mit Deutschland gehören, weil sie dazu viel zu schwach und reformunfähig seien, hat sich als Unsinn herausgestellt, genauso wie wir bei Berenberg das damals während der Eurokrise schon gesagt haben. In Italien hat es auch einige Reformen gegeben unter Draghi und Meloni. Auch Frankreich ist unter Macron kräftig vorangekommen. Ob das so bleibt, ist jetzt allerdings eine offene Frage. Darüber sprechen wir ein andermal. Ein zweiter Grund ist, dass Südeuropa weniger betroffen ist von der Schwäche des Welthandels als Deutschland. Drittens, die Fiskalpolitik in Südeuropa ist leicht expansiv, teilweise finanziert aus diesem EU-Programm Next Generation EU, das nach der Pandemie aufgelegt wurde. Und viertens, mit Ausnahme derzeit Frankreichs, gibt es in diesen Ländern weniger politische Unsicherheit als in Deutschland.
Holger, damit sind wir nun wieder zurück bei Deutschland. Warum kommt die deutsche Konjunktur nicht in Gang?
Klaus, das schließt etwas an das, was ich bereits gerade gesagt habe. Ich sehe vier große Gründe für diese Schwäche in Deutschland. Zum einen, der Außenhandel enttäuscht und wir in Deutschland sind nun besonders vom Außenhandel abhängig. Das verarbeitende Gewerbe bei uns scheint wieder den Rückwärtsgang einzulegen, angesichts vor allem schwacher Auslandsaufträge. Die Ausfuhren nach China beispielsweise sind im ersten Halbjahr um etwa 6% gesunken. Und dazu kommt, dass China auch auf anderen Märkten deutsche Unternehmen unter immer stärkeren Druck setzt, weil es ja mit Hilfe von Subventionen Überkapazitäten aufgebaut hat und China jetzt eben versucht, das Ergebnis seiner Überkapazitäten in einigen Bereichen, gerade auch Automobil- und Maschinenbau, auf dem Weltmarkt zu sehr billigen Preisen abzusetzen. Deutsche Unternehmen merken das besonders stark. Der zweite Grund ist die eben schon erwähnte wirtschaftspolitische Unsicherheit. Die ist bei uns recht hoch. Das belastet die Stimmung und die Ausgabenneigung. Wir reden ja immer wieder darüber, was macht jetzt die Regierung? Was macht die Fiskalpolitik? Wird irgendwo gekürzt? Wie sieht der Haushalt aus? Was kommt nach der nächsten Bundestagswahl? Das belastet eben auch die Stimmung. Drittens, die Fiskalpolitik bei uns in Deutschland ist anders als nahezu überall sonst in der Welt. Wir haben das schon oft diskutiert. Die Schuldenbremse macht Sinn. Aber das deutsche Korsett ist einfach unnötig eng. Während viele andere Länder, gerade die USA, wirklich solch ein Korsett wie eine vernünftige Schuldenbremse brauchen würden, schnürt unser Korsett, weil es so eng ist, leider bei uns das eine oder andere ab. Und viertens, bei uns ist der Arbeitsmarkt weitgehend leergefegt. Wir haben eine hohe Beschäftigungsquote. Und zwar höher als fast überall anderswo. Das heißt, bei uns ist der Mangel an Fachkräften ausgeprägter und auch das ist eine Wachstumsbremse.
Holger, kannst du das bitte noch etwas näher ausführen? Wie bremst unsere geringe Arbeitslosigkeit das Wachstum?
Der Mangel an Arbeitskräften, gerade auch an Fachkräften, ist eine dreifache Wachstumsbremse. Erstens, ja, es fehlen die Fachkräfte. Zweitens, die Suche nach Mitarbeitern, gerade nach Fachkräften, bindet Ressourcen in den Unternehmen. Die müssen Personal abstellen, um Personal einzuwerben. Und sich oftmals mit der Bürokratie herumschlagen. Diese Bürokratie ist durchs Fachkräfteeinwanderungsgesetz zwar weniger geworden, aber sie ist halt immer noch merkbar. Und drittens, wir haben einen Personalmangel auch im öffentlichen Dienst. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, warum es oftmals quälend lange dauert, bis Anträge bearbeitet sind. Wir müssten, Thema wieder Schuldenbremse, auch im öffentlichen Dienst hier und da etwas aufbauen. Mehr junge Mitarbeiter, die Anträge schneller, digitaler bearbeiten können. Nochmal, die Ampel hat mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz bereits an einigen Stellschrauben einiges getan in die richtige Richtung. Aber es wird dauern, bis die Ergebnisse sichtbar werden. Die Unternehmen und auch die zuständigen Behörden sind offenbar noch nicht hinreichend mit den neuen Möglichkeiten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vertraut. Also nochmals, man bemüht sich bei uns durchaus, was dran zu tun. Aber alles in allem, der Mangel an Arbeitskräften ist für uns eine erhebliche Wachstumsbremse. Und das ist halt ausgeprägter bei uns als anderswo, weil bei uns die Arbeitslosigkeit geringer ist als in fast allen anderen Staaten der Eurozone und auch geringer als in den USA.
Lass uns noch eine andere Facette des Arbeitsmarktes aufgreifen. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass manchmal zu geringe Einkommen als Grund für die schwache deutsche Konjunktur genannt werden. Siehst du das auch so?
Da ist was dran, aber ja, nicht so ganz. Denn richtig ist, bereinigt um die Inflation sind die Einkommen immer noch niedriger als vor der Explosion der Energie- und Nahrungsmittelpreise im Jahr 2022, die Putin durch seinen Überfall auf die Ukraine ausgelöst hatte. Aber mittlerweile steigen die Einkommen wieder weit schneller als die Preise. Also die aktuelle Veränderung ist positiv. Wir holen einen erheblichen Teil dieses Verlustes an Kaufkraft wieder auf. Eigentlich müssten auch die Menschen deshalb mehr Geld ausgeben. Teilweise tun sie das, teilweise halten sie sich aber noch zurück. Das sehen wir darin, dass die Sparneigung höher ist als im langfristigen Durchschnitt. Viele Menschen könnten es sich leisten, etwas mehr auszugeben. Stattdessen aber, wir haben schon einige Punkte erwähnt, politische Unsicherheit, der dauernde Streit in der Koalition, all das dämpft bei uns wohl die Ausgabenneigung und trägt mit dazu bei, dass eben bei uns der private Verbrauch noch nicht die richtige Wachstumsstütze geworden ist, die eigentlich angesichts der Einkommensentwicklung möglich wäre.
Jetzt gibst du mir mit dem Begriff politischer Streit ein Stichwort für meine nächste Frage. Denn vor knapp einer Woche, am 16. August, haben sich die Spitzen der Ampelkoalition auf einen Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 geeinigt. Der Entwurf ist vielfach kritisiert worden. Wie siehst du das?
Zunächst einmal immerhin, es gibt eine Einigung. Das ist schon gut. Aber es ist durchaus peinlich, dass die Ampel es nicht geschafft hat, eine verbleibende Lücke von 3 Milliarden Euro auf ordentliche Art zu schließen, in einem Haushalt von etwa 480 Milliarden Euro. Stattdessen hat sie eine globale Minderausgabe, in Anführungsstrichen muss man das setzen, von 12 Milliarden eingeplant. Globale Minderausgabe heißt, dass man nicht weiß, wo man sparen und kürzen kann, sondern dass man von vornherein erwartet, dass im Laufe des Haushaltsjahres dann immer etwas übrig bleibt, weil nicht alle geplanten Mittel vollständig abgerufen werden. So etwas vorab zu berücksichtigen in Form einer globalen Minderausgabe macht durchaus Sinn, aber es kommt darauf an, wie viel. 8 bis 9 Milliarden hätte man nach den Erfahrungen der Vorjahre rechtfertigen können, aber nicht 12 Milliarden. Das sieht nach einer mangelnden Fähigkeit aus, wirklich harte Entscheidungen zu treffen und das ist politisch und psychologisch nicht unbedingt erfreulich.
Und wie ist dein Ausblick auf die deutsche Konjunktur?
Klaus, vorerst erwarte ich bestenfalls Mini-Wachstum und wirklich bestenfalls. Das Risiko ist klar nach unten für die nächsten Quartale. Im kommenden Jahr sollte es dann wieder etwas besser laufen, bei etwas besseren Perspektiven für den Außenhandel. Zudem, weil ja die Einkommen der Bürger schneller steigen als die Preise, denke ich, dass im Zeitablauf dann doch mehr Bürger bereit sein werden, ihre Portemonnaies weiter zu öffnen. Also alles in allem einen gewissen Aufschwung, der sich abzeichnet, der aber in den nächsten Quartalen sehr verhalten sein wird, wenn er überhaupt einsetzt und dann im kommenden Jahr langsam an Fahrt gewinnt. Vermutlich werden wir auf absehbare Zeit, also sagen wir für die nächsten 12 Monate, wohl weiter hinter dem Durchschnitt der Eurozone hinterherhinken.
Gibt es etwas, was dir an dem Haushaltsentwurf besonders missfällt?
Ja, zwei Sachen. Zum einen, dass kein zusätzliches Geld für die Ukraine vorgesehen ist. Der Hinweis der Regierung, dass zusätzliche Hilfen aus einem transatlantischen 50 Milliarden Euro Fonds kommen sollen, ist gut und schön. Also einem Fonds, der letztlich sich speist aus den Zinsen auf eingefrorene russische Guthaben. Es kann gut sein, dass das Geld aus diesem Fonds wirklich ausreicht für alle Hilfen für die Ukraine. Und es ist durchaus möglich, dass bei Bedarf sich doch noch mehr Geld für die Ukraine im deutschen Haushalt finden ließe. Aber dieser 50 Milliarden Fonds, der steht noch nicht. Also eine gewisse Unsicherheit ist da. Vor allen Dingen besorgt mich hier das Signal an Putin. Denn die Einigung im Haushaltsstreit mit dem Hinweis, kein zusätzliches Geld für die Ukraine jenseits dessen, was ohnehin geplant ist, heißt für Putin ja vielleicht, Deutschland stößt an seine Grenzen. Und genau das Signal wollen wir nicht senden. Auch als Signal an Donald Trump, Deutschland stößt hier an seine Grenzen dessen, was es möglicherweise finanzieren möchte für die Ukraine, ist genau das falsche Signal. Insgesamt würde ich sagen, gehört das zu einem allgemeinen Punkt. Die Kommunikation der Ampelregierung ist schlecht, oftmals schlechter als die eigentliche Politik. Es steht nicht wirklich in Zweifel, dass die Ampel nicht mehr für die Ukraine tun würde, wenn nötig. Aber das Signal ist halt leider anders. Und zweitens, ja, dieser Haushalt, genau genommen die Art, wie man zu ihm gekommen ist, ist ein weiteres Beispiel für den lautstarken Streit in der Ampel, der oft das Ergebnis überlagert. Dies drückt, wie schon erwähnt, auf die Stimmung und ist damit vermutlich selbst eine gewisse Ausgaben- und Konjunkturbremse. Denn, wie schon der Vater des westdeutschen Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit, Ludwig Erhard, wusste, Konjunktur ist zu 50% Psychologie.
Damit kommen wir zum Ende unseres heutigen Podcasts. In der kommenden Woche sprechen wir schwerpunktmäßig über die politische Lage in Deutschland im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September und über die möglichen Folgen für die Wirtschaftspolitik. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.